Ihr lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, wir wollen versuchen, noch ein abschließendes, möglichst zusammenfassendes und die notwendigsten Punkte berührendes Schlusswort zu sagen zu dem Thema, das uns durch die Tage leitete: das innere Ziel Gottes oder das Gebot Gottes zur völligen Freude. Die völlige Freude, die uns verkündigt wird durch die ganze Schrift hindurch und die das innerste Wesen Gottes ausspricht, ist nicht nur so eine gelegentliche Beigabe, so wie man einem Kind einen kleinen Zuckerbonbon gibt. So ist es nicht. Sondern nach Gottes Wort ist die Freude der Grundklang, das Herzstück, das Urinnerste seines Seins und Wesens. Es gibt dafür noch eine Reihe von Ausdrücken, die dasselbe bezeichnen: Wonnewille, Glückseligkeit und wie sie alle heißen. Wir wollen aber einmal bei dem leicht begrifflichen, leicht zu begreifenden Wort Freude bleiben und haben gesehen, erstens, schon im Alten Testament war die Verheißung bzw. das Gebot: ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seiest, in vielen Zusammenhängen vorhanden. Wir haben in dem Psalter geschaut, in dem Propheten Nehemia, das Buch des Predigers, in dem Pentateuch, das heißt die fünf Bücher Mose und so weiter. Wir haben als zweite Hauptwahrheit erkannt: Freude ist nicht ein Gefühl, das über einem ausgegossen wird, sondern Freude ist zunächst eine Willenseinstellung. Ich will mich freuen. Und haben eine ganze Reihe von Stellen aufgeschlagen, die nicht nur die Freude, sondern auch das, was als gesteigerte Freude in der Schrift genannt ist, Jubel, Frohlocken, dass auch sie eine Sache sind, die mit dem Willen zusammenhängen. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch hingewiesen, dass es nicht so ist, dass Gott erst uns eine Gefühlswoge des Wohlbefindens, dessen, was man eben Freude nennt, über uns schüttet und wir dadurch fähig werden, irgendeinen Auftrag, der seinem Willen entspricht, der zu unserer Erziehung und Vollendung, der zu unserem Dienstauftrag gehört, zu vollziehen. Mal ganz praktisch: etwa Gott sagt, gehe dorthin und besuche jenes Mütterlein, die hat seit Monaten keinen Besuch gehabt, weil sie allein steht. Da geh mal hin, bring ihr etwas mit, rede mit ihr, bete mit ihr, tu das. Oder Gott sagt, du hast da hinter dem Rücken gegen jemand geredet und ihm sehr weh und Unrecht getan. Da geh hin, sage, dass du dich schämst und bitte ihn um Verzeihung. Oder gehe dorthin und sage einem Menschen, der innerlich suchend und verlangend ist, der aber nicht den Mut hat, jemand zu fragen, sage dem das Evangelium, sag es ihm ganz klar, sprich zu seinem Herzen, tue das und so weiter. Ich habe jetzt nur drei Arten von Aufgaben genannt, von denen eine so wichtig ist wie die andere. Ich habe Aufgaben genannt, denen sich niemand entziehen sollte und die wir alle schon bekommen haben und haben sie nicht erfüllt. Aus Feigheit oder aus Faulheit oder aus Furcht oder weil wir eben innerlich nicht in Ordnung waren und dabei wären wir doch durch die Erfüllung dieser Aufgaben in Ordnung gekommen und haben gesagt, ich habe keine Freudigkeit. Ich habe keine Freudigkeit, dorthin zu gehen und so weiter. Haben wir alle schon gemacht. Und das ist auch der Grund, weshalb ihr so vertrocknet, wie so ein Tümpel, eine vertrocknete Pfütze. Ich werde gleich davon ein biblisches Bild bringen. Durchs Leben gehen und das nichts von uns ausstrahlt und das durch unser Zeugnis, wo wir wirklich eins geben, vielleicht verkrampft und gepresst, kein Mensch zum Glauben kommt, alles beim Alten bleibt, dass es keine Lösungen gibt, dass keine Menschen froh werden und dass von diesem göttlichen Frohlocken nichts in uns geboren wird. Deshalb sage ich euch, meine Lieben, die Freude ist nicht die Voraussetzung, um irgendeinen Gottesauftrag zu tun, sondern ist die Folge und die Frucht, wenn wir diesen Gottesauftrag verrichten. Also geh ruhig mal dorthin. Sag ruhig mal das Wort, das dich demütigt. Bring ruhig mal die Botschaft durch den Brief, den du schreibst, durch den Besuch, den du machst. Tu's mal, auch wenn du gar keine Freudigkeit, wie du das nennst, in deinem Herzen hast. Tu's mal, im nackten Glauben gehorsam, weil's geschrieben steht und weil der Geist dich drängt, indem er vielleicht durch einen Bruder dir das sagt. Denn der Heilige Geist redet auf dreifache Weise oder Gott spricht auf dreifache Weise durch das Wort und durch den Geist und durch die Brüder. Und wer glaubt, er könne eines dieser drei Organe ausklammern, der betrügt sich selbst. Der sitzt auf einem Schemel, der nur zwei Beine hat oder gar nur ein Bein. Der fällt leicht um. Meine Freunde, lasst mich es noch einmal betonen. Ich halte es für eine der beglückendsten und lösendsten Wahrheiten, die ich in den letzten Jahren geschaut habe, praktiziert habe und bezeugt habe. Die Freude ist nicht die Quelle unseres Handelns, sondern ist die Frucht unseres Gehorsams. Die Freude ist nicht die Wurzel des Lebensbaumes, sondern ist die Frucht des Lebensbaumes. Die Freude wird uns gegeben im Handeln und wird vollendet, wenn wir das Werk getan haben, zu dem uns Gott einen Auftrag gibt. Sei also gehorsam dem, was das Wort dir sagt, was der Geist dir sagt und was treue Brüder dir sagen. Sei dem gehorsam und du wirst erleben, dass schon im Gehorsam werden großer Lohn und große Freude ist und dass dann die Freude als Frucht dein Leben beglückt und dir neue Spannkräfte gibt. Auch im Gefühlsleben. Was im Gefühlsleben verankert ist, das verfliegt wieder, wird aber wieder beim neuen Gehorsam neu geschenkt. Das ist wirklich die Praxis, wie ich es ungezählte Mal an mir und meinen Mitarbeitern, ich habe ja durch Gottes Gnade viele treue Brüder, Freunde und Mitarbeiter, mit denen ich im innersten Kontakt stehe, mit denen ich das Letzte ausspreche. Noch einmal, die Freude ist nicht Vorbedingung, sondern Ergebnis des Glaubensgehorsams. Weißt du jetzt, Bruder und Schwester, warum in deinem Leben oft so wenig Freude ist? Weil wir Faulpilze sind, weil wir Feiglinge sind, weil wir zu bequem sind, weil wir uns gegenüber der Sprache des Wortes, des Geistes und der Brüder aus irgendwelchen Gründen verschließen und sagen, ich habe keine Freudigkeit. Das war das Zweite, was wir besprochen haben, eine ernste, aber eine lösende und beglückende Wahrheit, wenn wir im Gehorsam darauf eingehen. Und dann was das Dritte, wer soll sich freuen? Da haben wir etwas geschaut von der kosmischen, nein, von der überkosmischen Weite der Freude. Wir haben gesehen, die Freude ist zunächst, Wort Gottes, den Menschen gegeben. Und zwar den Elendesten, den Bedürftigsten, den Freudlosesten, den Gequältesten zuerst. Wie zuerst? Gott liebt die Elendesten am meisten. Wer ist der Elendeste? Der Jämmerlichste, der Armseligste. Dem sage ich, dich liebt er am meisten. Glaube es. Nimm's mit aus dieser Weihnachtsbotschaft. Zweitens, die Wüsten sollen sich freuen. Die Wüsten als Bild der Wohnung der Dämonen. Nun haben wir gestern Abend gesehen, dass Wüsten durchaus nicht bedeuten muss, eine öde, leere Stätte nach außen hin. Auch das in Blüte stehende Babylon mit seinen unerhört raffinierten Luxus-Exportartikeln, von denen alle Kaufleute der Erde zehrten. Wir haben sie ja kurz gelesen. Wird ein Gefäß, ein Gefängnis jeden Dämons, jedes gehassten finstern Vogels, das ist ein Bild für die Finsternismächte, und angefüllt mit aller Gottlosigkeit. Und dieses Babylon im hellsten Glanze wird Wüste genannt. Wüste ist Wohnung der Dämonen. Ob sie nun im Neonlicht ist und überstrahlt und überglänzt mit dem Tand und dem Betrug der modernen Vergnügungstechnik oder ob es wirklich eine Wüste ist nach außen hin, das spielt keine Rolle. Der geistliche Mensch schaut durch und weiß, wo nicht Gott und sein Heiliger Geist ist, wo nicht der Christus erkannt wird und wir uns in ihm und mit ihm hineinstellen, in seine Wesensart, wie er jetzt ist, um dahin zu gelangen, wie er einmal sein wird. Wo das nicht ist, da ist Wüste. Und diese Wüste ist der Wohnort der Dämonen. Und die Wüsten werden sich freuen. Mensch, ein Wort. Auch da wird die Freude einbrechen. Und wir haben eins der ergreifendsten Kapitel gelesen, der schönsten Kapitel, Jesaja 35, ganz recht. Jesaja 35. Eins meiner Lieblingskapitel des Propheten Jesajas. Jesaja 35, ein überwältigend schönes Wort. Die Wüsten. Also erstens Menschen, die Elendesten zuerst. Zweitens die Wüsten. Drittens, die Himmel und die Engel sollen sich freuen. Sollen sich freuen. Und diese Aufforderung, freut euch, ihr Himmel, denn der Satan, der wird gestürzt und geht hinein auf die Erde und so weiter. Und aber fürchtet euch, ihr das Land und die Wasser, die Meere, Israel und die Nationen. Die Himmel sollen sich freuen. Die Engel, die Geisterwelt sollen sich freuen. Sie freuen sich jetzt schon über einen Sünder, der Buße tut. Ja, freuen sich da oben die Engel vor dem Angesicht Gottes. Das ist etwas Unerhörtes. Etwas Unerhörtes. Zu mir kam mal ein junger Mann, ein sehr intelligenter junger Mann, der gut zugehört hatte, und sagte, ich möchte jetzt, indem ich zu Ihnen komme, den Engeln im Himmel eine Freude bereiten. Ich möchte jetzt meine Sünde und Schuld und Schande sagen, Ihnen sagen, vor Gottes Angesicht. Und Sie werden mir die Absolution sagen. Sie werden mir das, was Sie jetzt im Öffentlichen verkündigt haben, mir persönlich sagen. Ich möchte den Engeln im Himmel eine Freude bereiten und möchte ein Stein in ihrer Krone werden. Also, was man da alles erlebt, mit welchem Vorsatz und in welcher Schau und von welcher Seite her Sünder zu Christus kommen. Die Wege sind ganz verschieden. Er war ein Mensch, der eben so konstruiert war, der wirklich durchgeschaut hat. Er ist zum Glauben gekommen und im Glauben geblieben. Jawohl. Meine Brüder, Engel werden sich freuen. Und dann haben wir gefragt, wer freut sich denn noch? Also die Menschen und die Wüsten und die Engel. Wer freut sich noch? Und wer will sich freuen?
Gott selbst.
Ich will mich freuen. Und zwar wird er sich über den größten Versager innerhalb der Äonen freuen. Und wisst ihr, wer das ist? Der größte Versager, der ihm die meiste Schande bereitet hat vor den Dämonen, vor den anderen Mächten. Wisst ihr, wer das ist? Das ist Israel. Das ist dein größter Versager. Ich will mich wieder freuen über dich. Du, die du eine Hure warst, eine Verstoßene, eine Entlassene, eine Schande, doppelt so schlecht, mehr als doppelt so schlecht als Sodom und Gomorra. Über dich will ich mich freuen. Über dich will ich frohlocken, wie der Bräutigam über seine Braut. Oh, wenn man diese Worte liest, die gehen uns wirklich ins Herz hinein. Er zeigt uns Gott wirklich, wie er innerlich ist. Da dürfen wir hineinschauen, nicht nur ins Innere der Natur. Das genügt uns noch nicht. Da dürfen wir hineinschauen in sein eigenes Herz und ihm anschauen, dessen, was er ist und wie er ist. Dann werden wir überwältigt und werden innerlich hineingeprägt, umgestaltet, verwandelt ins gleiche Wesen. Brüder, die Freude ist der Goldklang des Evangeliums. Euangelion heißt ja Freudenkunde, Freudenbotschaft. Nun sind wir weitergegangen heute früh und haben gefragt, worin besteht denn diese Freude? Wodurch wird sie bewirkt? Und worin besteht sie? Wie äußert sie sich denn? Und wie kommt sie denn in uns hinein? Das ist ja alles schön und gut, wenn wir da hören von der Freude und spüren auch etwas davon. Aber wie bekomme ich es denn? Wie wird es mein persönliches Eigentum? Denn die meisten der Gläubigen, die gehen doch so verdrückt und so verkrampft und so finster und so mürrisch und so zynisch und so ungelöst durchs Leben. Die meisten Gläubigen. Aber ich kenne prächtige Leute. Die sind Gemeindeleiter und Gemeindegründer und wer weiß was alles und sind im tiefsten Grund Finsterlinge. Oh, meine Lieben, es ist so wichtig, dass wir dieses Urinnerste, Gelöste, was auch unsere Kraft ausmacht, denn die Freude am Herrn, im Alten, und die Freude im Herrn, im Neuen Testament, ist unsere Stärke, ist unsere Schutzwehr, ist unser Siegespanier. Wir wollen also jetzt noch ein paar Minuten darauf verwenden, uns zu fragen, worin besteht die Freude und wie kommt die Freude in unser Leben. Ich habe schon gestern Abend angedeutet, jenes Wort aus dem 119. Psalm, den 162. Vers, der uns bezeugt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ich muss das erklären. Nach den damaligen Gesetzen der Kriegsführung dürfte ein Sieger, der seinen Feind geschlagen hatte und nun ein Anrecht hatte auf alles, was in seine Hand kam, brauchte er das nicht herauszugeben. Es war damals erlaubt, und das war Kriegsrecht, wenn ich so sagen darf, dass der Sieger alles das, was er in die Hände bekommen konnte, Menschen, also Sklaven und Reichtümer und Schätze und Land und Boden und Vieh und alles, was er hatte, der Gegner, dass er das nahm und dass das rechtmäßig ihm gehörte. Beute gehört nach den Begriffen der Schrift rechtmäßig dem Sieger, der sie erbeutet hatte. Und so stehen wir vor dem Wort Gottes, wie einer, der große Beute findet. Das heißt, jedes Stück Land, auf das wir die Fußsohle setzen, das gehört uns. Jede Verheißung, die wir glauben, die gehört uns. Und das ist unser Eigentum und das kann uns keiner mehr nehmen. Und wir freuen uns über das Wort und die große Beute, die uns durch das Wort gegeben wird. Ich will euch auch sagen, wie man das praktisch macht. Ich will euch das sagen. Wenn ihr ein Wort lest, dann bitte ich euch, versucht mal das Dreifache, was ich jetzt euch nenne, oder in dreifacher Weise an das Wort heranzugehen. Was ich jetzt sage, habe ich zum Teil von Ernst Modersohn, mit dem ich vor 40 Jahren schon zusammengearbeitet habe. Zum Teil habe ich auch direkt aus der Schrift, ist ja einerlei, wir bekommen ja von überall her, bekommen wir etwas und das wird dann unserer Art gemäß in uns umgeschmolzen, sodass es unser eigener Besitz wird und wir gar nicht mehr genau analysieren, zergliedern können, das habe ich von dem, das habe ich von Bruder Meyer, das habe ich von Robert, das habe ich von dem, das können wir nicht mehr, das ist auch gar nicht nötig, das ist unser Eigentum. Ja, erstens, wenn ihr ein Wort lest, dann dankt erst einmal dafür, dass das so ist, wie es da steht. Zum Beispiel, auf dass meine Freude völlig in euch sei. Ich habe euch geschrieben, auf dass eure Freude völlig sei. Oder ich habe euch das gesagt, auf dass meine Freude völlig in euch sei. Wenn ihr das lest, dann sagt, ach Herr, ich danke dir, dass die Möglichkeit besteht, gegeben durch dein Wahrheitswort, dass man eine völlige Freude in sich tragen kann. Danke dir, dass es das gibt, dass sowas möglich ist. Dankt erst einmal für das Wort, wie es da steht, auf der natürlichen Es-Linie. Zweitens, beugen wir uns, dass das, was möglich ist, bei uns noch nicht der Fall geworden ist. Sagen wir, ach Herr, und nun siehst du, wie ich so verkrampft und so gequält und mit so einem finsteren Gesicht und so lieblos und so herzlos und so freudlos meinen Weg gehe, dass ich keine gute Reklame für dich bin. Dass man nichts merkt von deinem herrlichen Wesen, das aus mir herausbricht und herausleuchtet, dass ich so ein armseliger Trauerklos bin. Und immer wieder sagen, ja, das tut mir weh, das ist und so weiter. Und immer nur klare und murre und jammere, statt dass ich mich freue in dir. Inmitten der Leiden, jetzt freue ich mich in den Leiden. Man kann sogar, es gibt manche Stellen, da steht Epi, jetzt freue ich mich über die Leiden. Gibt's auch, ja. Wir haben das eine oder andere in den ersten Tagen besprochen. Und da beugen wir uns. Wir machen also zunächst aus jeder Verheißung, jedem Wort, denn hier ist ja die Rede, dass man in dem Wort die große Beute findet, machen wir eine Danksagung, dass es so ist, auf der Es-Linie. Zweitens machen wir eine Beugung, dass ich das noch nicht habe. Und drittens machen wir eine Bitte, eine Weihe, eine Hingabe, dass ich es jetzt bekommen dürfte. Herr, hier bin ich. Du weißt, es ist mein rechter Ernst. Du weißt, es ist mir drum zu tun, um deines Namens willen. Nicht um selbst glücklich zu sein, sondern um dich zu verherrlichen und um andere glücklich zu machen. Herr, hier bin ich. Und da gibt man sich und seine Verkrampfungen, Verklemmungen, seine Feigheiten, seine Faulheiten, seine geheimen Sünden, Liebe, die man doch nicht abschneiden und hergeben und den Tod geben will, die gibt man ihm denn in der Weihe, in der Hingabe, im sich bergen, im Glauben. Das sind die drei Stationen. Dank, dass es so ist. Beugung, dass ich es noch nicht habe. Und Bitte und Gebet und Anbetung und Weihe, dass ich es jetzt möchte durch den Glauben bekommen. Nehmt das einmal mit. Ihr Lieben, nehmt das mit. Habe ich es deutlich genug gesagt oder soll ich jedem einen Zettel geben und draufschreiben? Ja. Ja.
Nochmal sagen.
Ja, ich sage es noch einmal. Erstens, Dank, dass es so ist. Ihr könnt aufschlagen, was ihr wollt. Wenn da steht, er wird seinen Weinstock an den, er wird seinen Esel an den Weinstock binden. Dass er sagt, Herr, ich danke dir, dass du deinen Esel an den Weinstock bindest, dass du das, das Ertragen von Leid verknüpfst mit der wahren Freude. Denn der Esel ist das Lasttier, das Lasten trägt. Dass da, wo ein Mensch die von dir auferlegte Last nimmt, dass er da gebunden ist, dass es da ein Kanal ist, dass da kommunizierende Röhren geschaffen werden mit dem Weinstock. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Wesenhaft, sagt Jesus, der Freudenträger, der Freudenbringer. Herr, ich danke dir, dass Lasten tragen immer zur Freude führen. Erst danken, also für jedes Wort. Denn ihr hättet ja von euch aus vielleicht für dieses Wort nicht gedankt. Ich danke dir, dass du deinen Esel an den Weinstock bindest, weil man das gar nicht versteht.
Auch wir sind diese Esel, die er an den Weinstock bindet.
Du auch?
Jawohl.
Ich auch.
Muss auch die symbolhafte Deutung.
Ja, also Esel wird genannt der Lastträger. Deshalb hat der Herr Jesus, als er auf Erden kam, um die Last der Sünde zu tragen und zu tilgen, ist er nur auf einem Esel, nie auf einem Pferd geritten.
Auf einem Füllen der Esel.
Auf einem Füllen der Esel, ja. Esel wird genannt der Lastträger und das Junge des Lastträgers. Während der Weinstock das Bild ist für den Freudenspender. Denn der Wein erfreut der Menschen und der Götter Herz. Und die zwei, die sind verbunden miteinander, die stehen in Beziehung. Und dafür danken wir einmal, wenn wir das sehen. Wenn wir das sehen, wenn wir Schrift mit Schrift vergleichen, sehen wir solche Dinge ein. Und davon ist unsere Bibel randvoll, aber wir haben so wenig Zeit, bis wir die Zeitung gelesen haben und die Illustrierte und im Radioprogramm nachgeguckt haben, was wir da hören könnten und so weiter. Nicht wahr? Da haben wir nicht mehr viel Zeit übrig für die Bibel, ist ja zu verstehen. Macht doch so keine dummen Gesichter, das ist doch so. Ja, die wissen jetzt nicht, ob sie lachen sollen oder verlegen sein sollen. Ja, Brüder, Wenn wir unsere Bibel lesen, sagen, ach Herr, ich bin so dumm, öffne meine Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Wort. Und da zeigt euch Gott solche Dinge. Da zeigt euch unendlich mehr, als ich euch hier sagen kann in 814 Tagen. Viel mehr, viel Größeres, viel Herrlicheres. Und dann, wenn wir das dafür gedankt haben, dass es so ist, dass eben das Lastentragen mündet und endet und in Beziehung steht zur Freude, zur bleibenden, wesenhaften Freude, die er selbst ist, der Herr Jesus, ich bin der wesenhafte Weinstock. Dann sagen wir, ach, du siehst, was ich für ein Trauerglos bin, wie arm und müde und bedrückt und ich meinen Weg gehe. Dann beugen wir uns und dann bitten wir und sagen, Herr, mach mich voll, mach mich randvoll, mach mich überströmend voll von deiner heiligen Gottesfreude, denn daran hast du dein Wohlgefallen. Herr, wir machen aus jedem zuerst eine Danksagung, dass es so ist, wie das Wort sagt, machen eine Beugung, dass wir so arm sind und diese Güter so wenig im Glauben ergreifen, und dann vollziehen wir eine Weihe, eine Neuweihe und eine Ganzhingabe, wie wir es in diesen Tagen schon öfter hörten, auch von unserem Bruder Meier gestern Morgen. Machen wir das, meine lieben Freunde. Und dann schließt sich uns das Wort auf und dann finden wir reiche Beute. Oh, dann erbeuten wir Dinge, Schätze, Schönheiten, Reichtümer, Besitztümer. Und die gehören dann uns. Und so schreibt David, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Ja, ist das jetzt fassbar? Habt ihr das verstanden? Ja, also nehmt das mit. Zuerst danken, dann beugen und dann bitten und glauben und nehmen. So wird man reich. Und die Quelle, aus der wir schöpfen, ist das Wort. Das Wort. Denn alles, was die Erde bietet und uns präsentiert, das vergeht. Himmel und Erde werden vergehen, verbrennen. Aber das Wort, das bleibt. Deine Worte bleiben ewiglich. Das ist der Weg, wie man diese Dinge bekommt. Ich will noch ein Beispiel jetzt geben. Wir machen weiter, Hartmut. Ein Beispiel geben von jemand, der sich nicht freuen kann und dessen Sünde war und dass er sich nicht freute. Ihr wisst, ich spiele eben an auf den ältesten Sohn des verlorenen Bruders. seine Sünde bestand darin, wollen wir es mal schnell aufschlagen, Lukas 15. Lukas 15, und lesen wir da den 32. Vers. Ein Abbild von uns. Ein Abbild von uns frommen Leuten. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Lump war fortgegangen, hat sein Vermögen vergeudet, ist ziemlich tief gesunken, er hat es mit Huren verschleudert. Er hat einen Beruf ausgeübt, der für einen Juden Schmach und Schande ist. Er hat Säue gehütet, Schweine gehütet. Und ihr wisst, dass ein Jude nach dem Gesetz ein Grauen hat vor dem Schweinefleisch und vor den Schweinen. So tief ist er gesunken. Und dann hat er gesagt, ja, also ich komme hier um und meines Vaters Tagelöhner, die haben genug zu essen. Und ich bekomme noch nicht mal hier dieses Johannisbrot, diese Träber. Das war Träber, das ist das Johannisbrot gemeint, diese längliche Frucht, diese dunkelbraune, die wir ja alle kennen. Ich bekomme nicht mal Johannisbrot. Und die haben alles. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Bei uns, da gibt es dann immer tiefe Brüche. Ich will mich aufmachen, ja, also, aber wir tun es nicht, wir machen uns nicht auf. Ich will mich aufmachen und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Nicht das Gefühl, sondern der Wille. Nicht die Freudigkeit, denn er musste ja damit rechnen, dass der Vater sagt, du Lump, du kannst nicht mehr mein Sohn sein. Ich will mir schwer überlegen, ob ich dir eine Stelle gebe als unterster Sklave. Das hat er ja auch dem Vater vorschlagen wollen. Mache mich hinfort zu einem deiner geringsten Knechte. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu sein. Das hat er erwartet. Das war kein Freudengefühl, was er hatte. Aber er hat gewollt. Er hat gewollt. Er hat gesagt, jetzt kann kommen, was will. Wie gestern Abend die Inge sagte, und wenn ich Mädchenhändlern in die Hände falle, ich gehe jetzt doch mit denen in ihre Konferenz, die dabei waren. Wie gestern Abend die Inge sagte, und wenn ich Mädchenhändlern in die Hände falle, ich gehe jetzt doch mit denen in ihre Konferenz, die dabei waren. Also ich spreche jetzt für viele in pythischen Orakeln, aber du weißt es. Ja. Nun lesen wir, als nun dieser Lump heimkehrte, da macht der Vater etwas Unbegreifliches. Er verschließt ihm den Mund. Der lässt ihn sein Sündenbekenntnis gar nicht aussprechen. Das hat er sicher später in einer heiligen Stunde nachgeholt. Wenn jemand erweckt ist, soll er keine Torheiten begehen und in Gegenwart anderer oder an Menschen, die nicht dafür von Gott bestimmt sind, vorschnelle, unüberlegte Beichten ablegen. Dadurch ist schon viel Unheil in die Welt gekommen. Aber er soll das nicht verheimlichen. Er soll bei gegebener Stunde das nachholen und sein Leben mal total ausräumen, sich total blamieren und bloßstellen und auch das Letzte herausgeben. Aber dabei vorsichtig sein. Das wäre ein Lehrkurs für sich über Seelsorge. Jedenfalls, als er da sagte, ich will das tun, du kannst mich so erniedrigen, da hat sein Vater ihm den Mund verschlossen mit vielen Küssen und gab ihm 3 Stücke. Er gab ihm ein neues Gewand, statt der zerrissenen, nach Schweinen stinkenden Lumpen. Er gab ihm Schuhe an die Füße und er gab ihm einen Siegelring an seine Hand. Das heißt, er gab ihm die Gerechtigkeit durch den Glauben, er gab ihm ein Siegesleben und gab ihm eine Vollmacht als Erbe und Vertreter des Vaters. Das ist ungeheuer. Der Jüngste, der Lump, der Heimkehrer aus der Schande, der bekam das. Und der älteste Sohn, der immer daheim war und immer fromm war und alles getan hat und nicht mal mit seinen Freunden fröhlich sein wollte, der bekam nicht gemästete Kalb geschlachtet. Der bekam nicht den Siegelring der Vollmacht als Vertreter des Vaters, obwohl er nach dem Gesetz ihm gebührte. Wir haben hier eine der ungezählten Stellen, dass die Gnade und die Liebe stärker sind als das Gesetz. Das ist für alle Gesetzesmenschen ein Gräuel, wenn sie sowas sagen. Für viele, viele Stellen, dass das Gesetz von der Liebe und Gnade und Güte übertroffen wird, so, dass dieses Übertreffen des Gesetzes aussieht wie Gesetzlosigkeit. Ja.
Deshalb sollen wir dann Gott rechtfertigen durch unsere Hingabe. Sonst?
Ja, aber wir wollen das Kapitel nicht anschneiden. Das gibt mal einen Bibelkurs für sich. Und nun hat der ältere Sohn ganz mit Recht, ich rede jetzt menschlich, sich entrüstet. Sagt, das ist eine Schande, sowas. Ich bin daheim und schaffe und tue alles. Und der Lump, der vergoldet das Geld und führt ein Lumpenleben, ein Schandleben, kommt heim und bekommt das gemästete Kalb, bekommt das Ehrengleit, bekommt einen Siegelring und wird sofort in Ehren angenommen, als ob gar nichts gewesen wäre. Könnt ihr verstehen, dass der sich entrüstet hat? Kann ich gut begreifen. Wir hätten uns auch entrüstet, du nicht. Wir Pharisäer. Und nun lesen wir. Und dann sagt er zum Vater, dieser, nicht mein Bruder, sagt er nicht, sondern dieser dein Sohn, da betrachten, dieser dein Sohn. Er sagt nicht der mein Bruder, sagt er nicht. Was liegt da schon drin, dieser dein Sohn, der da, dieser dein Sohn ist gekommen, der deine Habe mit Huren vertan hat. Und du hast ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Hätte mir gehört, nicht dem. Zumal ich der Älteste bin. Und da antwortet der Vater, Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist auch dein. Es geziemte sich. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort. Jetzt kommt wieder dieser goldene Gelang des Evangeliums, den der, der ihn einmal hörte, nicht wieder loslassen kann. Der in unserem Herzen nie verklingt, wenn er einmal angefangen hat, lebendig zu werden. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Denn dieser, jetzt sagt er nicht dieser mein Sohn, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und war verloren und ist gefunden worden. Es ist Gott geziemend. Es entspricht Gott. Es korrespondiert seinem ureigenen Wesen, seiner innersten Art, dass man sich freut, wenn ein Verlorener aus tiefster Sünde und Schande und weitester Gottesferne heimkehrt. Dass uns das nicht mit Pharisäismus erfüllt, dem wollen wir mal zu Gericht sitzen. Dem wollen wir es mal zeigen. Sondern dass man sich freut und ihm alle Ehre antut. Das ist Gott geziemend. Das entspricht dem Herzen Gottes. Daran hat er seine tiefe Freude, ein heiliges Glück. Gott selbst, der hat sich über den heimgekehrten Lump viel mehr gefreut, als über den fleißigen, daheimgebliebenen Sohn, der in gesetzlichem Leisten und Wirken glaubte verdienen zu können. Brüder, das müssen wir mal sehen. Gott ist der ganz andere. Gott ist ganz anders. Der ist viel größer als unsere psychologischen und juristischen Begriffe. Als unsere frommen Dogmen. Viel größer, ganz anders. Überwältigend, grundstürzend anders. Der erste Johannesbrief redet außerordentlich, in feiner Weise, aber außerordentlich scharf über die Stellung zum Bruder. Meine Lieben, ich lege jetzt sein Zeugnis ab. Ich habe eine heilige Angst. Ich sage euch das, hier vor Gottes Angesicht. Ich habe eine heilige Angst, im Todeswesen zu bleiben. In der Bindung an den Tod. Da zu bleiben und nicht durchzustoßen ins volle Leben. Und wisst ihr, wann man im Tode bleibt und nicht raus kann und nicht rauskommt? Nein, der ist ein Menschenmörder. Wir wollen es mal aufklären. Wer seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode, ja. Und dann hat unser Bruder Robert Schad gleich den nächsten Schritt genannt, der ist noch grauenhafter. Und wer seinen Bruder hasst, ein Totschläger, ein Mörder. Also wir wollen mal dieses Wort lesen. Dieses Wort beschäftigt mich seit vielen Jahren und erfüllt mich mit einer heiligen Angst. Es sind zwei Möglichkeiten. Erstens, dass man seinen Bruder nicht liebt. Also, ja, das ist zwar mein Bruder, aber mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Aus. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Der ist mir nicht sympathisch. Ich bin anders konstruiert, ich bin eine Künstlernatur, ein Dummkopf und so weiter. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tode. Wer ihn hasst, dann ist man ein Totschläger. Wir lesen das nach, das gehört in diesen Zusammenhang von der völligen Freude. Von der völligen Freude, meine Freunde. Das ist eine der Hauptwurzeln. Nein, ich glaube sogar sagen zu dürfen, das ist die Hauptwurzel. Wir schlagen nach 1. Johannes 3, Vers 14. Es ist mir immer wieder ein Erlebnis, wie fein und zart der Johannes spricht und welche Abgründe er aufdeckt und welche gewaltigen Wahrheiten er sagt. 1. Johannes 3, 14. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tode. Bruder und Schwester, wenn du einen Bruder, er sei wie er wolle, ob der Bruder dich liebt, spielt hier keine Rolle. Es handelt sich jetzt nicht darum, ob der dich liebt, sondern ob du ihn liebst. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, bleibst du im Tode. Und all dein frommer Krampf ist vor Gott nichts wert, ist Flitter und Tand und Schein. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tode. Dieses Wort habe ich oft gesagt. Mir selbst. Ich möchte nicht im Toten bleiben. Ich möchte all die Lebenskräfte. Ich möchte die Fruchtbarkeit. Ich möchte die Freude. Ich möchte die Gotteswonnen, so wie sie da sind, wie sie das Wort uns offeriert, uns anbietet. Die möchte ich nehmen und darin leben und ein glückseliger Mensch sein und andere glückselig machen und Gott Freude bereiten. Das will ich. Und da setze ich alles dran und gebe alles dran. Jawohl. Wer seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Jeder, jetzt kommt das Wort, das unser Bruder Robert Schad angeführt hat mit großem Ernst. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich wohnend hat. Dass die Lebenskräfte an ihm wirken. Ja, aber in ihm wohnend, Wohnung gemacht haben. Unmöglich. Wenn ein Menschenmörder wohnt kein ewiges Leben. An dem und vielleicht auch in gewissem Sinn durch ihn wirken die Kräfte des Wortes und des Geistes. Ganz gewiss. Aber wohnend hat ein Menschenmörder kein Leben in sich. Und jeder, der seinen Bruder hasst, der sagt, bam, will ich nicht wissen. Und dagegen dann bin ich. Brüder, ich zittere für meine Person. Ich denke eben nicht an andere, wirklich nicht. Ich denke nur an mich und an euch, denen ich das Wort bezeuge. Ich bitte euch, meine Brüder, halten wir fest, wer deinen Bruder hasst, der ist ein Menschenmörder. Wenn du also mit einem Bruder, der ein Bruder ist, in Feindschaft lebst, sage ihm, Bruder, es ist nicht recht, ich habe das heilige Vorrecht, die göttliche Pflicht, dich zu lieben. Und wenn du das nicht tust, wenn du deinem Hass verharrst, bist du ein Menschenmörder. Ob der Bruder dich hasst oder nicht, ist dabei nicht maßgebend. Es handelt sich darum, dass du und ich keinen Bruder hassen. Und es ist zweitens notwendig, dass wir jeden Bruder lieben. Wenn wir sagen, ja, also, ich hasse den ja nicht, aber ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Wer hat das von euch noch nicht gesagt? Ich habe schon gesagt und habe mich dabei erwischt und habe mich geschämt in den Erdboden hinein. Wer seinen Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Ach Herr, nachdem ich gehört habe von deiner Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, gebe ich euch, deshalb sind wir so arm und haben von diesen Lichts- und Füllekräften, die wir vielleicht auswendig hersagen können. Oh, ich kenne Leute, die können diese Dinge in Epheser 1, Deutsch und Griechisch, auswendig hersagen. Aber sie haben sie nicht. Wer seinen Bruder nicht liebt, bleibt im Tode. Das ist eine Ursache, weshalb so wenig völlige Freude in unserem Leben ist. Nun, ja, ich wollte noch etwas sagen. Ich sage noch ein kurzes Wort und dann werden meine Brüder Fortsetzung machen. Ich möchte noch ein ganz praktisches Beispiel geben, wie man sich um die große Freude und damit im Zusammenhang um die Fruchtbarkeit betrügt. Denn die Freude ist eine Wurzel der Fruchtbarkeit. Das sind tiefe biologische, genetische Gesetze, über die ich jetzt nicht sprechen will. Die aber wunderbar sind im Irdischen und im Geistlichen. Ich will aber eine Person noch nennen, die uns ein erschütterndes Bild gibt davon, dass wo die Freude fehlt, dass da kein fruchtbares Leben möglich ist und man elend wie ein vertrockneter Tümpel zugrunde geht. Auf wen spiele ich an? Oh, du weißt doch. Ich weiß auch nicht. Gut. Auf die Michal. Lesen wir, bitte schlagen wir auf. 1. Chroniker 15. Das soll mein letztes Wort sein. Aber ein Wort, ihr lieben Brüder, das von tiefer Bedeutung ist. Die Michal. Die Michal war eine Tochter Sauls und wird dem David als Frau gegeben. Das war eine seiner Frauen. Das war damals üblich. War keine Sünde, wenn man viele Frauen hatte. Und diese Michal, die sah, wie der Einzug der Bundeslade, ach, das sind ja so gewaltige Wahrheiten, die Bundeslade ist die Darstellung der Gegenwart Gottes. Und wenn die Bundeslade nicht in Israel war, konnte Israel nicht siegen. Und wenn die Bundeslade da war, hat Israel gesiegt. Ein Bild der Gegenwart Gottes in Christo Jesu, denn der Deckel der Bundeslade aus purem Gold war Christus. Und wenn die Bundeslade nun geholt wurde und wenn die Bundeslade weg war und es gab Niederlagen und man holte die Bundeslade und da gab es wieder Sieg und Freude. Nun hat Israel die Bundeslade geholt und zwar auf richtigem Wege, nicht auf einem Wagen, sondern auf den Schultern. Ja. Wir wollen gern per Mercedes fromm sein, ja. Aber nicht gern per Peters. Naja, also auf den Schultern und nicht auf dem Wagen. Ich spiele jetzt nicht voller Neid auf die Brüder an, die in Mercedes haben, wirklich nicht. Ich bin sehr froh, dass die einen haben. Ich darf nämlich mitfahren.
Ja.
Die einen haben habe ich auch einen. Ja, das nur nebenbei, damit ich nicht missverstanden werde. Nun wurde die Bundeslade geholt. Ich lese 1. Chroniker 15, Vers 25. Und David und die Ältesten von Israel und die Obersten über 1000 holten die Lade des Bundes des Herrn aus dem Hause Obed-Edoms herauf, mit Freuden. Der Obed-Edom, das war ein Türhüter, der hatte die Bundeslade behütet, weil Israel sie nicht haben wollte, und da war er reich gesegnet. Und da haben die gesagt, der ist gesegnet, weil die Bundeslade bei ihm ist. Ja, da holen wir sie, die gehört ja uns, also sie haben sie geholt. Sie machten sich auf und haben sie geholt mit Freuden. Das ist auch eine Quelle der Freude, wenn man wieder in den Kontakt kommt und die ganze Gottesfülle in sich aufnimmt. Das ist auch wieder eine Freudenquelle, meine Brüder. Und es geschah, als Gott den Leviten half, welche die Lade des Bundes des Herrn trugen, dann opferten sie 7 Farren und 7 wieder und so weiter und so weiter. David war angetan mit einem Oberkleid von Byssus. Ebenso alle Leviten, die die Lade trugen. Und die Sänger, und Kenania, der Anführer des Gesanges der Sänger. Und ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Herrn hinauf, nämlich hinauf in den Tempel, mit Jauchzen und mit Posaunenschall und mit Trompeten und mit Zimbeln, Lautspielen, mit Harfen und Lauten. Und es geschah, als die Lade des Bundes des Herrn in die Stadt Davids kam, da schaute Michal. Michal, die Tochter Sauls, das heißt auf Deutsch ein vertrocknetes Wasser, ein austrocknender Tümpel. Kein lebendiges Wasser, sondern ein stinkender Tümpel. Freudlose Menschen sind stinkende Tümpel. Fühlt sich jemand getroffen? Er ist gemeint. Ich denke eben an einen ganz besonders, an mich selber. Freudlose Menschen sind stinkende Tümpel. Menschen von göttlicher Freude erfüllt, strömen Wasser des Lebens bewusst und unbewusst in ihre Umgebungen, in die Oberwelt und wie wir beim Abendmahl sehen werden, in die tiefen Gefängnisse der Erde. Jawohl, jawohl, das ist das Zentrum der göttlichen Botschaft, das ist Evangelium im Vollmaß. Da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sie sah den König David hüpfen und spielen, dass er mit. Und wisst ihr, wie er gehüpft hat und wie er gespielt hat? Dass sich seine Oberschenkel entblößten. Ah, da hat er sich moralisch entrüstet. Und er soll sich schämen, dass er als König vor der Bundeslade hüpft und spielt und dass die Mächte seine Oberschenkel sehen können. Er soll sich schämen. hat sich moralisch entrüstet. Und das lese ich jetzt noch zum Abschluss, was da geschah. Denn mein Grundgedanke ist der, Freude macht fruchtbar. Und keine göttliche Fruchtbarkeit ohne wesenhafte Freude. Da gibt es starres Gesetzeswesen. Oh ja, das kann man ohne Freude. Paragraphen erfüllen, Gesetze aufstellen, das kann man ohne Freude. Aber Leben zeugen kann man nicht ohne Freude. Ich lese also zum Abschluss 2. Samuel 6, 20 bis 23. Ich sehe, Robert Schad hat es schon aufgeschlagen. 2. Samuel 6, 20 bis 23. Und möchte euch diese Gestalt als ein ernstes Bild vor Augen stellen. Als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, dazu sind wir ja gesetzt, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sprach. Nachdem sie vorher geguckt hat aus dem Fenster, Vorhang beiseite geschoben oder durch den Vorhang durchgeguckt, dass er nicht gesehen wurde. Dann ging sie ihm entgegen und sprach, wie hat der König von Israel sich heute verherrlicht, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich einer der losen Leute entblößt, wie sich ein Sünder entblößt, ein Exhibitionist zum Beispiel. So hast du es gemacht. Da sprach David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause erwählt hat, um mich als Fürst zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Ja, so will ich vor dem Herrn spielen oder mich verherrlichen. Das ist dasselbe Wort. Und ich will noch geringer werden denn also. Wenn du mich darüber verachtest, gut, verachte mich. Ich will mich noch mehr verachten lassen, um der Freude im Herrn willen. Denn durch die Freude im Herrn erscheinen wir der Welt als Narren. Ich will niedrig sein in meinen Augen. Michal aber, die Tochter Sauls, das heißt nicht die Frau Davids, die Tochter Sauls, genau umgekehrt wie vorhin, dieser dein Sohn, dieser mein Bruder und so weiter. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tage ihres Todes. Das war für eine jüdische Frau eine der größten Schmach und Schande. Denn jeder Sohn, den sie gebar, konnte ja der Messias sein. Und deshalb waren viele Kinder, besonders viele Söhne, eine Ehre und ein Glück. Und war die Sehnsucht der Weiber, waren Söhne. Und die Micha hatte kein Kind, weil sie die Freude Davids nicht verstanden, sondern mit irdischen Maßstäben gemessen hatte. Freude schafft Fruchtbarkeit. Und weil sie sich nicht freuen konnte über die Bundeslade, die Gegenwart Gottes mit dem entzückten König, deshalb hatte sie kein Kind bis zu ihrem Tod. Warum ist dein Leben und mein Leben oft so unfruchtbar? Weil wir uns nicht freuen können mit großer heiliger Freude. Oh, was ist die Freude für ein zentrales Hauptstück im Evangelium, im Buch unseres Gottes, vom Alten bis zum Neuen Testament, für alle Körperschaften, anfangend von den Menschen, von Juden und Heiden bis hin zu Gott selbst, über die Wüsten und Engel und Himmel. Bis zu Gott selbst ist die Freude das Herzstück. Freude, Freude treibt die Räder in der ewigen Natur. Freude, Freude heißt die Feder in der großen Weltenuhr. Ja, das ist wahr. Gott segne uns, indem er uns diese tiefe Freude gibt, die wir finden in seinem Wort, die wir durch den Glaubensgehorsam ergreifen können und die unser Leben verwandelt und vollendet in das Bild unseres Gottes hinein. Amen.